Der nächste bitte. Ihr kennt diesen Satz wahrscheinlich aus unendlich vielen Situationen, beim Arzt, an der Käsetheke, am Schalter im Bahnhof, bei der netten Bankangestellten. Und dann gibt es immer wieder diesen Moment des Zögerns. Wer ist denn nun der Nächste? Na, ich meine doch ich. Oder ist die Dame da vielleicht doch vor mir an der Reihe? Ich will mich ja nicht vordrängeln und mein Recht als Nächster wahrnehmen, wenn ich gar nicht dran bin. Und wenn ich mir sicher bin, dass ich der Nächste bin, dann werde ich das doch wohl dem ungehobelten Kerl da auch klar sagen können, der schon die Ellbogen ausfährt, als hätte er die Vorfahrt gepachtet. Wer ist der Nächste? Darum geht es auch in einem Gespräch Jesu mit einem Schriftgelehrten. Und ich lese uns mal, was Lukas dazu aufgeschrieben hat in seinem 10. Kapitel. Eine wahrscheinlich den meisten sehr bekannte Geschichte. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tue desgleichen. So ein Diskussionsgespräch ist im Judentum eine äußerst beliebte Sache. Solche Gespräche beginnen mit einer Frage, und der Befragte muss dann aus Schrift und Tradition Argumente für oder dagegen finden und das Problem einer Lösung zuführen. Dabei geht es nicht nur um den Erkenntnisgewinn. Wichtig ist nicht zuletzt, wie man antwortet. Schlagfertige, einleuchtende Beispiele sind das Salz in der Suppe eines solchen Gesprächs. So kommt also ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeslehrer zu Jesus als dem berühmten Wanderprediger, der für seine Kunstfertigkeit in solchen Gesprächen bekannt und auch beliebt ist. Die Frage, die er einleitend stellt, zeigt, er selbst, der Schriftgelehrte, ist erfahren in der Führung von solchen Streitgesprächen. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Eigentlich ist die Antwort klar. Und doch bleibt die Frage offen, bis heute. Eigentlich lautet die Frage nämlich: Wie verhalten sich eine dogmatisch korrekte Rechtfertigungslehre, wie sie uns Protestanten zu Recht so wichtig ist, und die Ethik, also die Lehre vom rechten Handeln, zueinander? Jesus antwortet mit einer Gegenfrage. Er stellt damit klar, dass er die Reichweite der Frage verstanden hat und die Brisanz ernst nimmt. Ein solches Thema lässt sich nur behandeln, wenn die theologischen Grundlagen klar sind, Schrift und Bekenntnis. Deshalb die Rückfrage: Was sagt die Schrift dazu? Und die Zusatzfrage: Was liest du? Genauer übersetzt: Was rezitierst du, wie jeder fromme Jude, jeden Morgen in deinem Glaubensbekenntnis dem Höre Israel? Der Schriftgelehrte weist sich hier auf sicherem Grund. Er gibt die richtige Antwort. Gottes Liebe und Nächstenliebe ist doch klar. Jesus verwandelt gleichsam die Steilvorlage. Stimmt, damit ist deine Frage beantwortet. Das musst du tun, dann wirst du leben. Ende der Diskussion. Aber so lässt der Schriftgelehrte Jesus nicht gehen. Das war einfach. Das war Grundwissen. Jetzt wird es erst richtig spannend. Der Schriftgelehrte fragt weiter, wenn die Nächstenliebe ein Gesichtspunkt für das Ererben des ewigen Lebens ist, dann muss doch das konkret werden. Wer ist mein Nächster? Was kann man redlicherweise von mir erwarten? Wofür bin ich zuständig und wofür, für wen, nicht? Warum der Schriftgelehrte genau diesen Aspekt herausgreift, erfahren wir nicht. Für das damalige Judentum war die Antwort eigentlich klar. Der Nächste ist jeder, der Mitglied des jüdischen Volkes ist, und die anderen sind zwar Mitmenschen, aber sie sind eben nicht Nächste im Sinne des Gesetzes. Vielleicht spielt der Schriftgelehrte darauf an, dass Jesus den Begriff des Nächsten weiterfasst als der damalige Mainstream. Übrigens, vorhin in der Schriftlesung haben wir ja genau das auch gehört. Er heilt den Knecht eines heidnischen Hauptmanns, hilft der Tochter einer phönizischen Frau, predigt neben der Nächsten auch die Feindesliebe. Auch diese Frage ist also voller Hintergründigkeit. Und jetzt greift Jesus zu dem sprachlichen Mittel, das er am besten beherrscht. Er erzählt eine Geschichte. Ein Mann, er hat keinen Namen, es ist also nicht eine wirkliche Begebenheit, sondern eine Beispielgeschichte. Es könnte jeder und jede sein. Die Geschichte spricht von dem, was typisch ist, was menschlich ist. Dieser Mann also geht hinab von Jerusalem nach Jericho durch felsiges, unwegsames Steppenland. Diesen Weg gehen Menschen seit Jahrtausenden. Es ist ein Weg, der viel mit Gottes Begegnung zu tun hat. Na, und jedenfalls, der arme Wanderer hat Pech und fällt unter die Räuber, die ihn halbtot liegen lassen. Wer wird ihm helfen? Ich erzähle die Geschichte jetzt nicht nach, sie spricht ja für sich und wir haben sie eben gehört. Ich spekuliere auch nicht darüber, warum Jesus ausgerechnet die Theologen vorbeigehen lässt. Die Pointe ist aber klar. Der Samariter, der Ausländer, der Fremdling, der eigentlich nach der reinen Lehre nicht als Nächster zu gelten hat, der unternimmt, was nötig ist und hilft. Er fragt nicht nach der theologisch korrekten Antwort, sondern handelt. Damit hat Jesus die Fragestellung umgekehrt. Es geht nicht darum, wer mein Nächster ist. Darauf kann man korrekte Antworten geben, die einem wunderbar aus der Verantwortung entlassen. Sondern es geht darum, wie kann ich selbst zum Nächsten werden, wenn Not am Mann oder Not an der Frau ist. Ich finde, die Geschichte hat eine beängstigende Realität. Die Eigenschaft des Nächsten wird nicht dadurch definiert, dass ein Mensch bestimmte Bedingungen erfüllt, demselben Volk angehört, dieselbe Sprache spricht oder denselben Glauben teilt. Nächster wird man durch die Liebe. Und die Beziehung der Liebe braucht zwei Richtungen. Der Nächste ist der Mensch, der voller Liebe und mit Barmherzigkeit das Nötige tut und der, der Hilfe braucht und sich das Liebeswerk gefallen lässt. Die Geschichte müsste heute vielleicht ganz anders, vielleicht so erzählt werden. Marisa ist 20 Jahre alt. Sie lebt irgendwo im Osten von Deutschland auf dem Land und gehört einer Clique von Neonazis an. So wie die jungen Männer aus ihrer Gang schlägt auch sie auf Menschen ein, die durch ihr Aussehen als Ausländer auffallen, brüllt Hassparolen. Am Badesee provoziert die Gruppe einen Streit mit zwei Brüdern aus Pakistan, die in einer Asylbewerberunterkunft ihres Ortes wohnen. Als sie auf dem Weg nach Hause ist, überholt Marisa mit dem Auto die beiden Jugendlichen, die auf einem Mofa fahren. Ein Schlenker nach rechts und im Rückspiegel sieht sie, dass sie das Mofa aus der Bahn geworfen hat und die Brüder am Straßenrand liegen. Bald danach begegnet sie einem der Brüder, Rasul, wieder. Er kauft im Lebensmittelmarkt ihrer Mutter ein und hat nicht genug Geld, um alles zu bezahlen, was er auf das Band gelegt hat. Zuerst will Marisa, die an der Kasse sitzt, ihm nur einen Teil der Lebensmittel überlassen, aber dann lässt sie sich durch seine Gesten überreden. Dass sie nachgibt, hat auch mit ihrem schlechten Gewissen zu tun, denn sie glaubt, dass sie seinen Bruder getötet hat. Bei ihrer nächsten Begegnung zeigt Rasul ihr das verlassene Gebäude, in dem er inzwischen untergekommen ist, und sie verbringen einen Abend zusammen mit Kochen und Erzählungen von seiner Flucht in holprigem Englisch. Marisa lernt zum ersten Mal einen Menschen kennen, der in Deutschland fremd ist, der eine andere Heimat hat als sie, und zwischen ihnen entsteht eine freundschaftliche Beziehung. Marisa distanziert sich immer weiter von ihrer Neonazi-Gang und ihrem Freund, der dort der Anführer ist. Stattdessen engagiert sie sich immer mehr dabei, Rasul zu helfen. Dieser will nach Schweden, wo Verwandte von ihm leben. Marisa stellt Kontakt zu Schleppern her und bringt ihn zu einem Treffpunkt an der Ostsee, wo sie für ihn bezahlt und er in ein Boot steigt, das dort auf ihn wartet. Dramatisch wird es am Schluss, als Marisas Ex-Freund auftaucht und sie durch einen Schuss in die Brust tötet. Kriegerin heißt der Film, den ich eben in wenigen Worten nacherzählt habe. Er ist vor einigen Jahren gelaufen, unter anderem auch im Fernsehen. Was hat dieser Film, die Kriegerin, mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu tun, das Jesus erzählt, um vor Augen zu führen, wer unser Nächster ist? Ich lese den Film als moderne Fortschreibung dieser alten Geschichte. Marisa ist eine Frau, die heute in die Spuren des Samariters tritt. Sie und der Mann aus Samarien haben gemeinsam, dass sie bereit sind, den anderen anzusehen. Sie nehmen wahr, was dem anderen geschehen ist. Der Überfallene in der älteren Geschichte blutet und liegt nackt auf dem Boden, er ist halb tot. Der pakistanische Junge in der modernen Geschichte hat Hunger, aber kein Geld. Er ist allein, nachdem sein Bruder übrigens nicht getötet, sondern ausgewiesen worden ist und weit weg von seiner Familie. Er spricht kein Deutsch. Marisa und der Samariter sehen einen Menschen, der am Ende ist und nicht mehr weiter kann. Und dann geschieht das Entscheidende. Er jammerte ihn, heißt es in der Geschichte Jesu. Der Anblick des Opfers rührt das Herz des Samariters. Er trifft ihn in seinem Innern. Er lässt sich das nahe gehen, was dem anderen passiert ist, und ändert seine Pläne, um dem Mann zu helfen. Marisa, die Kriegerin, begreift, dass Rasul wirklich in Not ist und nichts zu essen haben wird, wenn sie ihm nicht hilft. Sie kapiert zum ersten Mal, wie sich ein Ausländer in Deutschland fühlt, wenn ihm nur Ablehnung entgegenschlägt. Und sie merkt, dass er nicht so ist, wie sie sich bisher Ausländer vorgestellt hat, die sie nur von Weitem kannte. Rasul wird ihr sympathisch. Das bringt sie dazu, nachzudenken und ihre Ideologie und die ihrer Freunde in Frage zu stellen. Der Samariter bleibt nicht beim Mitleiden stehen, sondern handelt und tut das Notwendige. Er verbindet den Verletzten und bringt ihn in eine Herberge, wo er sicher ist. Dort versorgt er ihn weiter und bittet den Wirt, die Pflege zu übernehmen. Dafür bezahlt er sogar. Marisa tut ebenso wie der Mann aus Samarien das, was jetzt am wichtigsten ist. Sie sorgt dafür, dass Rasul etwas zu essen bekommt, nicht nur einmal, sondern viele Male. Und als sie mitbekommt, wie wichtig es ist, nach Schweden weiterzuziehen, ruft sie für ihn bei den Schleppern an, besorgt Geld und bringt ihn zum vereinbarten Treffpunkt. Mehr kann sie nicht für ihn tun. Sie sieht ihm nach, als er ins Boot steigt und hofft, dass dieses Boot ihn wirklich auf die andere Seite der Ostsee bringen wird. Ob das gelingt, erfährt der Zuschauer nicht. So geh hin und tu desgleichen, sagt Jesus am Schluss zu dem Schriftgelehrten, dem er das Gleichnis erzählt hat. Das gilt bis heute. Das gilt auch uns. Lassen wir uns anrühren von dem, was dem Menschen neben uns passiert, und helfen ihm? Sind wir bereit, unser Herz für ihn zu öffnen und uns sein Schicksal nahegehen zu lassen? Wir hören ja immer wieder täglich und stündlich von Menschen, die wie Rasul auf abenteuerlichen Wegen bis nach Deutschland flüchten und hoffen, dass sie hier in Sicherheit sind und die Chance auf ein neues Leben bekommen. Sie haben Schlimmes erlebt, sind vor Krieg, Zerstörung, Gewalt geflohen, haben viele ihrer Lieben sterben sehen. Fast alles haben sie zurückgelassen und kommen hier oft nur mit dem an, was sie auf dem Leib tragen. Menschen gehen weg aus ihrer Heimat und fallen auf ihrem Weg, der ihnen schwer genug fällt, unter Räuber, Schleuser und ähnliche verbrecherische Gestalten. Sie bleiben halbtot und traumatisiert auf der Strecke. Es gibt genug Einrichtungen und Beauftragte, denen sie begegnen. Hilfe wird ihnen allzu oft nicht zuteil. Das hat verschiedene Gründe. Der eine ist nicht zuständig, manch einer kann nicht, wieder andere wollen nicht. Und nicht selten hört man auch die Aussage, wir können nicht die Probleme der ganzen Welt lösen, was übrigens stimmt. Und trotzdem, überhaupt, ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung. Es gibt Asylgesetze, Sozialgesetzbücher und EU-Richtlinien. Die reine Lehre ist klar. Zum Glück gibt es aber auch heute noch die andere Seite. Menschen tun, was nötig ist, ohne nach der Person, ihrer Herkunft und den Hintergründen zu fragen. Sie verbinden Wunden, geben aus dem eigenen Vorrat, was gebraucht wird, Kleidung, Spielsachen und andere Dinge. Öl und Wein, mit denen man im Altertum Wunden wusch, können hier auch übertragen gemeint sein. Gespräche und Zuwendung für die geplagten Seelen bei der Behandlung von Traumata kann auch schlichtes Dasein, ohne große Worte, hilfreich sein. Oder eben ein Kaffee, eine warme Mahlzeit, wie er sie in Hannover verteilt hat. Der Wirt in der Erzählung steht dann dafür, dass der Einzelne beim Helfen nicht allein ist und sich überfordern muss. Es gibt Netzwerke, die verlässlich sind und tragfähig. Sie unterstützen den Helfenden und sorgen für professionelle Hilfe. Damit sind wir, die biblische Geschichte erzählt ein Beispiel von Einzelmenschen, auch bei der gesellschaftlichen Dimension. Was tut die Gesellschaft, was die Kirche, was ihr als Gemeinde Bodenfelde für die Menschen, die in Syrien und anderswo und die Räuber gefallen sind und die dann irgendwann mal vielleicht hier stranden? Was muss ich, was müssen wir tun, damit wir das ewige Leben ererben? Wer ist mein Nächster? Wem bin ich der Nächste? Spannende Fragen, die sich aus dieser Geschichte für uns ergeben. Jesus antwortet nicht mit theologischen Begriffen, bleibt nicht bei zutreffenden Zitaten stehen, auch nicht bei den Sachen, die gut und richtig sind. Er erzählt eine Geschichte. Und er beendet das Gespräch mit den Worten, geh hin und mach es genauso, du Schriftgelehrter, ihr Mitglieder und Freunde der Gemeinde in Bodenfelde. Amen.